Ja, ich lese zu Beginn einen Text aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 10, Verse 3 bis 5. Der Apostel Paulus, der spricht dort über das Thema, wie man mit Gedanken, mit Informationen, die auf einen kommt, umgehen soll. 2. Korinther 10. In der Elberfelder Übersetzung 1985 heißt es: Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Ich lese uns diesen Text in einer anderen Übersetzung noch, und zwar in der neuen evangelistischen Übersetzung. Natürlich sind wir auch nur Menschen, aber wir kämpfen nicht wie Menschen dieser Welt. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, sondern es sind die mächtigen Waffen Gottes, geeignet zur Zerstörung von Festungen. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und unterstellen sie Christus. Also der Apostel Paulus, der spricht hier davon, dass es Gedankengebäude gibt. Und die nennt er Festungen. Und die Frage ist, wie geht man mit diesen Gedanken um, mit solchen Festungen, mit solchen Bollwerken, und zwar mit Dingen, die sich gegen diese Erkenntnis Gottes erhebt. Und er sagt, wir gehen so vor, dass wir jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Und ein Gefangener, der kann nicht einfach rumlaufen und irgendwas machen, irgendwas verbreiten, irgendwelche Aktivität tun, sondern der ist erstmal gefangen und sitzt da und darf nicht handeln, darf nicht wirken. Und das ist dieses Prinzip, dass er sagt, wenn eine Information auf uns kommt, ein Gedanke uns durch den Kopf durchzieht, dann behandeln wir ihn wie einen Gefangenen. Der darf nicht einfach frei rumlaufen und irgendwas in uns veranstalten, sondern wir prüfen ihn, ob er mit dem übereinstimmt, was Gott geoffenbart hat. Und wenn das der Fall ist, dann darf er sich auswirken. Es ist so, dass wir viele Male am Tag mit Ereignissen konfrontiert werden, mit Informationen konfrontiert werden. Und diese Dinge, die bewirken, dass wir zwei Möglichkeiten haben. Die eine ist, dass wir uns mit den Dingen beschäftigen, mit diesen Ereignissen, mit diesen Informationen und uns fragen, wie wird das werden? Wir entwickeln in unseren Gedanken Ideen, wie wird das in der Zukunft sein? Wo werde ich dabei sein? Wird es mir dabei gut gehen? Werde ich draufgehen dabei? All diese Dinge, wir beschäftigen uns sehr gerne und viel mit diesen Gedanken selbst. Und die andere Möglichkeit, mit solchen Dingen umzugehen, ist, dass wir uns darauf konzentrieren, wie Jesus mit diesen Dingen umgeht, mit den Ereignissen umgeht. Ich hatte gestern einen alten Freund zu Besuch und er sagte, er kommt sich so vor, als wenn er im Dritten Weltkrieg ist. Und da dachte ich, ja, da hat er recht. Es ist ein Krieg der Gedanken. Es ist ja ein Krieg der Information, in der wir gerade sind. Es sind so viele Dinge, die auf uns einströmen und uns zum Teil große Angst auch machen, weil wir dazu neigen, von unserem natürlichen Menschsein her Dinge in die Zukunft hinein zu entwickeln, und zwar ungebremst zu entwickeln, und dann gibt es ein ganz, ganz schreckliches Horrorszenario, was wir uns vorstellen, wo irgendwelche Dinge enden könnten. Und der Apostel Paulus, der gibt uns im Römerbrief in Kapitel 1 ganz am Anfang eine sehr bedeutsame Erklärung dafür, wie Gott mit Menschen umgeht. Und da gibt es eine Beschreibung, dass Gott mit den Menschen, die nicht gläubig sind, anders umgeht als mit uns. Und zwar sagt er in Römer 1, Vers 21, weil sie Gott kannten, also die Menschen, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Dann heißt es weiter in Vers 28, und weil sie es und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht ziemt. Und dann kommen so eine ganze Reihe Dinge von Bosheit, Neid, Hass, Streit, Krieg, diese ganzen Dinge. Und der Aufhänger zu diesem Kapitel oder zu diesen Versen ist, dass Gott sagt, dass Apostel Paulus über Gott sagt, dass man das unsichtbare Wesen Gottes, seine Göttlichkeit und seine Kraft in dem Gemachten, in dem Geschaffenen, in der Schöpfung wahrnehmen kann. Und jetzt gibt es zwei Arten von Menschen mit unterschiedlichen Reaktionen darauf. Die einen bringen Gott dafür, dass sie das sehen, diese Herrlichkeit, dieses Wesen Gottes, seine Ewigkeit, seine Göttlichkeit und seine ewige Kraft, sie bringen ihm dafür Dank und Verehrung. Und dann gibt es andere, die das nicht tun, so heißt es hier, die also Gott in dieser Weise zwar erkennen, dass es ihn geben muss, aber sie behaupten, nee, die Dinge sind irgendwie aus sich selbst heraus entstanden oder was auch immer, aber sie leugnen, dass Gott diese Dinge getan hat und sie leugnen sein unsichtbares Wesen und seine herrliche Kraft. Und dann sagt Gott, weil das so ist, dass du dieses bisschen Erkenntnis, was du hast, nicht dafür nutzt, das zum richtigen Ergebnis zu kommen, dann gebe ich dich dahin. Dann überlasse ich dich dir selbst. Dann überlasse ich deine Gedanken und dich selbst dir selbst. Ich greife nicht ein und bringe dich sozusagen auf den richtigen Weg, sondern dann mach mal. Und die Folge davon ist menschliche Katastrophe, dass alles drunter und drüber geht. Es ist so, dass Gott, wenn wir seine Schöpfung anschauen, dann können wir in der Schöpfung noch nicht den Plan erkennen, dass Jesus Christus der ist, der das vollkommene Opfer gebracht hat. Aber du kannst, wenn du herausschaust, dann kannst du sehen, dass das unmöglich einfach aus sich selbst heraus entstanden sein kann, sondern dass hier die herrliche Kraft und das göttliche Wesen Gottes in der Schöpfung offenbar wird. Und Gott erwartet von seiner Schöpfung, von seiner lebendigen Schöpfung, dass sie ihm wenigstens dafür Ehre und Dank darbringt. Und wenn das nicht passiert, dann sagt Gott, okay, dann mach mal selbst, dann überlasse ich dich dir selbst. Und die Folge davon ist, dass man dann Gedanken hat und entwickelt in die Unendlichkeit hinein und zu furchtbaren Ergebnissen kommt, weil man auch überhaupt nicht im Blick hat, dass vielleicht Gott hier eingreifen könnte. Und so stehen wir also bei, auch als Christen, da macht es auch für uns keinen Halt, stehen wir immer vor dieser Grundsatzentscheidung, wenn wir mit Gedanken konfrontiert werden, wenn mit Informationen, konzentrieren wir uns auf die Ereignisse und spinnen die in die Unendlichkeit fort, oder konzentrieren wir uns auf Gott und fragen, Herr, wie wirst du mit diesen Ereignissen umgehen? Das sind zwei komplett grundverschiedene Arten, mit Informationen umzugehen. Und der Herr hat für seine Kinder, für sein Volk, weil er es eben gerade nicht dahin gibt, also nicht sich selbst überlässt, hat er einen ganz, ganz herrlichen Weg. Der wird an unterschiedlichen Stellen in der Heiligen Schrift beschrieben. Ich lese jetzt exemplarisch mal aus Psalm 145, Verse 18 bis 20. Nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen. Allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Er erfüllt das Verlangen derer, die ihn fürchten. Ihr Schreien hört er und er hilft ihnen. Der Herr bewahrt alle, die ihn lieben, aber alle Gottlosen vertilgt er. Das ist eine unbequeme Wahrheit, über die man nicht gerne nachdenkt und auch vielleicht nicht gerne redet. Aber es ist einfach so, Gott hat für die gottlose Welt hat er einen anderen Weg als für seine gläubigen Kinder. Die Gottlosen vertilgt er, aber die Nicht-Gottlosen, diejenigen, die ihn anrufen, die ihn in Wahrheit anrufen, schaut, was da steht. Er erfüllt das Verlangen derer, die ihn fürchten. Ihr Schreien hört er, er hilft ihnen, er bewahrt alle, die ihn lieben. Das ist einfach eine geistliche Realität. Und die Frage ist jetzt, wenn solche Zusagen geschrieben stehen, sind es einfach nur Zusagen, die wir wahrnehmen? Oder gibt es eine Konsequenz daraus für uns, dass wir tatsächlich sagen, ja, dann rufen wir ihn doch mal an. Da kommt irgendeine Schreckensmeldung, irgendein Ereignis. Und wie reagieren wir? Denken wir dann, oh, wie wird das werden? Oder gehen wir wirklich her und sagen, Herr, das breite ich jetzt vor dir aus und ich rufe dich hier an. Ich mache von diesem Wort, dieser Verheißung Gebrauch und ich schreie zu dir und rufe dich an. Wie wirst du mit diesen Dingen umgehen? Wie wirst du mich bewahren? Bewahre mich, führ mich dadurch. In Psalm 121, Vers 2 heißt es, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Da sind zwei Dinge drin. Das eine ist, meine Hilfe, die kommt von dem Herrn. Und dieser Herr wird offenbart als derjenige, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist nicht irgendjemand. Das ist der, der alles gemacht hat, der Höchste. Ja? Und der Himmel und Erde gemacht hat, der alles geschöpft hat. Ja, warum soll denn der nicht in der Lage sein, Dinge zu schöpfen oder Dinge zu entwickeln, die wir uns bisher gar nicht vorstellen können? Warum soll der nicht in der Lage sein, Dingen, die gerade uns begegnen, eine völlig andere Richtung zu geben, als es im Moment aussieht? Und der Punkt ist, meine Hilfe kommt vom Herrn. Und das ist die Frage, glauben wir das wirklich, dass meine Hilfe von ihm kommt? Ich habe vor vielleicht 2-3 Wochen einen Satz von jemandem gehört, der gesagt hat, achte mal nicht auf das, was einer sagt, sondern auf das, was einer tut. Viele Dinge oder viele Leute reden über irgendwelche Dinge, aber das Entscheidende ist doch, und daran siehst du, ob die das, was sie sagen, glauben, ob die das dann auch tun. Und es ist eine Sache, mit dem Lippen zu bekennen, meine Hilfe kommt zum Herrn, und eine andere Sache ist es dann, in dem Ereignis selbst wirklich ihn anzurufen und zu ihm zu schreien, um Hilfe, um Bewahrung, um Führung und all diese Dinge, ja. Nun, es ist immerhin ein Wort, das Jesus Christus als ein inspiriertes Wort von Gott selbst sieht. Der Psalmist redet hier nicht in Vermessenheit oder aus sich selbst heraus, sondern es ist inspiriertes Wort Gottes, prophetisches, zuverlässiges Wort Gottes. Und deswegen dürfen wir ihn hier beim Wort nehmen und es einfach im Glauben in Anspruch nehmen und uns danach ausrichten und ja, zu ihm schreien. Es ist so, dass Gott manchmal vor einem Ereignis bewahrt und manchmal in einem Ereignis. Es gibt Situationen, die kommen an dich heran. Also es sind Situationen, da stellt Gott dich in eine Notsituation. Er hält also die Notsituation nicht von dir fern, sondern er stellt dich hinein. Aber er geht dann mit dir in dieser Notsituation durch. Es gibt andere Situationen, da bewahrt Gott dich sogar vor einem Ereignis, sodass dieses Ereignis gar nicht erst an dich rankommt. In beide Wege hat Gott in seiner Führung für uns. Und wenn wir zum Beispiel im Buch Daniel, dem Prophetenbuch, diese Begebenheit mit dem Feuerofen ansehen, da müssen wir sagen, ja, die drei, die da hineingeworfen sind, die wurden nicht vor dem Feuerofen bewahrt, also nicht davor, dass sie da hineingeworfen wurden, aber sie wurden in diesem Feuerofen bewahrt. Und genauso mit den Plagen, die über Ägypten gekommen sind und das Volk nachher von Gott aus Ägypten herausgeführt worden ist, Gott hat das Volk nicht vor den Plagen bewahrt, im Sinne von, dass die das gar nicht mitgekriegt hätten. Die haben das mitgekriegt, die waren sozusagen mittendrin. Aber die Plagen waren nicht für das Volk, ja, in dem Sinn, sondern die waren dafür, dass Gott den Pharao und die Ägypter zubereitet, dass sie das Volk ziehen lassen. Also er hat nicht vor den Plagen bewahrt, sondern in den Plagen. Und es gibt ein ganz, ganz herrliches Wort aus der Offenbarung, Kapitel 15, Vers 2. Da sieht der Johannes, er bekommt es gezeigt, er sieht Überwinder, die Überwinder am Rand eines Meeres stehen. Und im Meer ist Feuer, beziehungsweise das Meer ist mit Feuer gemischt. Ich lese uns diesen Text kurz. Offenbarung 15, Vers 2. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt und sah die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen. Also er sieht die Überwinder, und die Überwinder, das sind diejenigen, die in den Sendschreiben genannt werden. Ja, da heißt es ja immer am Ende dieser sieben Sendschreiben, wer ein Ohr hat, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Und da wird von den Überwindern gesprochen. Das sind diese Überwinder, die auf das hören, was Gott ihnen sagt, wie Gott sie führt. Und die stehen am Rand dieses Meeres. Und das Meer, das wird in der Offenbarung offenbart, diese Wasser, die werden offenbart als Völker und Völkerschaften. Also das Buch der Offenbarung ist ja ein prophetisches Buch, das Botschaft in Bildern ausdrückt. Und diese Bilder, die sind ja jetzt nicht beliebig. Die hat jedes Bild eine ganz konkrete Bedeutung, die kann man nicht sich selber aussuchen. Manche Bilder, die sind sehr schwierig zu deuten, aber manche werden auch ausdrücklich erklärt. Und hier haben wir zum Beispiel dieses Meer. Das wird als Völker und Völkerschaften identifiziert. Das heißt, wenn wir hier lesen, dass da ein Meer ist, dann müssen wir lesen, das sind Völker. Und wenn wir hier sehen, dass das mit Feuer gemischt ist, wir erkennen aus der Offenbarung und auch aus anderen Stellen, dass Feuer ein Bild für Gericht ist. Also wir sehen hier, dass in den Völkerschaften ist Gericht. Aber die Gläubigen, die Überwinder, die sind nicht im Meer, die sind nicht im Gericht, sondern die stehen am Rand und schauen zu. Also die bekommen das mit. Und der Punkt ist nun, dass du dieses Lied, dieses neue Lied, das die Offenbarung da beschreibt, das kannst du nur singen, wenn du weißt, du stehst am Rand. Da steht nämlich jetzt ein paar Verse später, und sie singen das Lied Mose, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, Gott, Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, o König der Nationen. Und dieses Lied Mose und des Lammes, das singst du nur dann, wenn du dich am Rand dieses Meeres erkennst und nicht im Meer, wo Feuer, wo Gericht ist. Also auch das hier ist eine herrliche Beschreibung dafür, dass die Kinder Gottes, die gläubigen Leute, die werden nicht immer vor Ereignissen bewahrt, aber Gott bewahrt sie in Ereignissen und führt sie dadurch. Und jeder Mensch, der neigt bis zu einem gewissen Grad, der eine mehr, der andere weniger, halt über ungelegte Eier zu brüten und sich Gedanken zu machen und also Gedanken in die Unendlichkeit zu verlängern und zu fragen, also wenn ich das jetzt so fortentwickle, fortspinne diesen Gedanken, wo wird denn das enden? Ja, und wo werde ich da sein? Werde ich da weit draufgehen? Wird es mir gut gehen? Und all diese Dinge. Und das ist eine Art, mit Information umzugehen, die so von Gott nicht gewollt ist. Sondern Gott möchte, dass wir ihm vertrauen. Und wenn uns Ereignisse begegnen, die uns erschüttern oder die uns erstmal innerlich aufwühlen, dass wir dann zu ihm gehen und es vor ihn ausbreiten und sagen, Herr, geh du mit diesen Dingen um. Zu ihm schreien in der Not. Ein Beispiel. Der Pilatus, der spricht zu Jesus, in Johannes 19 ist das geschrieben, Verse 10 bis 11, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Und jetzt schaut mal, was die Perspektive von Jesus ist. Jesus antwortete: Du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Ja, so kann man sich irren. Der Pilatus sieht die Dinge aus einer irdischen Perspektive und denkt, er hat Macht über Jesus. Die Diagnose von Jesus, die Perspektive von Jesus ist, du hast diese Macht nur deshalb, weil sie dir aus bestimmten Gründen von oben vom Vater gegeben ist. Warum das so ist, ist eine andere Frage. Aber der Pilatus betrachtet die Dinge aus einem menschlichen Gesichtspunkt und irrt sich komplett. Wenn wir auf die Dinge selbst sehen und sie aus einer irdischen Perspektive betrachten, anstatt dass wir fragen, wie geht Jesus mit den Dingen um, dann bekommen wir ein verzerrtes Bild von der Wirklichkeit. Und das hat in den meisten Fällen Furcht, Schrecken, Ratlosigkeit, Bestürzung, Entsetzen in unserer Emotion und auch in unseren Gedanken zur Folge. Jesus sagt im Johannesevangelium Kapitel 16, Vers 33, dass er die Welt überwunden hat. Und da sagt er: Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Also er sagt, ich habe die Welt überwunden. Und der Grund, warum du Frieden haben sollst, ist, dass du das siehst, ich habe die Welt überwunden. Und das macht ja nur Sinn, wenn Jesus uns an seinem Überwinden Anteil gibt und sein Überwinden für uns eine Auswirkung hat, weil er sich für uns verwendet. Das ist ja der Fall. Nun, wenn man am Rand eines Feuerofens steht, wie diese drei im Buch Daniel, und sich jetzt überlegt, was wird jetzt der nächste Schritt sein? Ja, werde ich da jetzt reingeworfen? Wie wird es dann sein? Kriege ich keine Luft? Heiß? Werde ich verbrennen? Schmerzen? Versteht ihr? Das sind alles menschliche Gedanken, die sind völlig nachvollziehbar. Und dann ergreift einen Grauen und Entsetzen, wenn man sich diese Dinge so überlegt und gedanklich fortentwickelt. Die Geschichte war, dass der König Nebukadnezar ein Bild aus Gold angefertigt hatte. Das wird so im Buch Daniel berichtet, Kapitel 3, Vers 6, heißt es dann: Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Das war so seine Idee. Und dann heißt es im Vers 15, wenn ihr euch aber nicht niederwerft, dann werdet ihr sofort in den brennenden Feuerofen geworfen. Also diese drei sollten dieses Bild anbeten. Und dann sagt der Nebukadnezar noch etwas, was man ja vielleicht schon als Vermessenheit bezeichnen könnte. Er sagt: Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Also er hat großes Selbstvertrauen zu sich und sieht nicht die Herrschaft Gottes. Er sagt: Wer ist der Gott? Das ist eigentlich Gotteslästerung, was hier passiert. Wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Das ist die irdische Perspektive. Und die Perspektive von diesen Dreien, die da reingeworfen werden sollen, die Perspektive ist eine völlig andere. Daniel 3, Vers 17 bis 18. Die sagen Folgendes: Ob unser Gott, dem wir dienen, uns erretten kann, sowohl aus dem brennenden Feuerofen, als auch aus deiner Hand, o König. Wird er uns retten oder nicht? Es sei dir jedenfalls kund, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Also die haben die Perspektive, dass sie sagen, selbst wenn das so ist, dass wir hier jetzt draufgehen, irdisch gesehen, das, was der hier von uns will, das werden wir nicht tun. Wir wissen nicht, was Gott macht, wie da jetzt Gott eingreift. Aber dass wir uns hier vor ihm niederwerfen und das anbeten, das tun wir nicht. Und dann heißt es, dass sich das Gesicht von dem Nebukadnezar in Wut verzerrte. Da wurde Nebukadnezar voller Wut und der Ausdruck seines Gesichts änderte sich gegenüber Schadrach, Meschach und Abednego, das sind diese drei. Er begann und befahl, den Ofen 7-mal mehr zu heizen, als es ausreichend war. Und dann heißt es, Entschuldigung, darum, weil das Wort des Königs so streng und der Ofen außergewöhnlich geheizt war, tötete die Flamme des Feuers jene Männer, die Schadrach, Meschach und Abednego hinaufbrachten. Also das muss enorm heiß gewesen sein, dass diese Leute da gestorben sind. Und jetzt passiert etwas, was man sich naturgesetzlich nicht erklären kann. Es wird beschrieben, da erschrak der König Nebukadnezar und erhob sich schnell. Er begann und sagte zu seinen Staatsräten, haben wir nicht 3 Männer gebunden in den ins Feuer geworfen? Sie antworteten und sagten zum König, gewiss, o König. Er antwortete und sprach, siehe, ich sehe 4 Männer frei umhergehen, mitten im Feuer. Und keine Verletzung ist an ihnen. Und das Aussehen des 4. gleicht dem eines Göttersohnes. Und es versammelten sich die Satrapen und die Statthalter, die Verwalter und die Staatsräte des Königs. Sie betrachteten diese Männer, über deren Leib das Feuer keine Macht gehabt hatte. Das Haar ihres Hauptes war nicht versengt und ihre Mäntel waren nicht verändert. Nicht einmal Brandgeruch war an sie gekommen. Können wir das fassen? Können wir das glauben? Wenn Gott die Himmel und die Erde erschaffen hat, meine Hilfe kommt vom Herrn, so haben wir es vorhin in dem Psalm gelesen, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wenn das stimmt, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat, warum soll es ihm denn nicht möglich sein, als Schöpfer, der die Naturgesetze geschöpft hat, warum soll es ihm denn nicht möglich sein, Naturgesetze außer Kraft zu setzen? Warum soll es denn nicht möglich sein, dass da etwas passiert, was sich naturgesetzlich nicht erklären lässt? Es ist übernatürlich, was hier passiert. Durch und durch, ganz und gar übernatürlich. Aber Gott macht hier etwas, um hier jemanden zu bewahren. Da ist plötzlich diese 4. Person da, die da eigentlich nicht reingehört. Und das ist eben der Punkt. Ja, wenn wir Gedanken haben und die einfach in die Unendlichkeit fortentwickeln, in unseren Gedanken kommt diese 4. Person nicht vor. Da kommt diese Möglichkeit, dass Gott notfalls Naturgesetze außer Kraft setzt, die kommt dann nicht vor. Die Geschichte geht ja weiter. In Daniel Kapitel 6 wird dann berichtet, mein Gott hat seinen Engel gesandt und er hat den Rachen der Löwen verschlossen, sodass sie mich nicht verletzt haben. Auch da wieder ein Wunder. Da müsste eigentlich ein wildes Tier ihn zerreißen, tut's aber nicht, weil Gott eingreift. In beiden Begebenheiten war es aber so, dass Gott nicht vor der Situation bewahrt hat. Der Feuerofen war da, die waren sogar drin. Der Löwe war da. Aber er hat in diesem Ereignis bewahrt. Und das ist der Punkt, dass wir nicht vergessen sollten, dass Gott notfalls diese 4. Person damit reinstellt. Es gibt eine Begebenheit mit Elisa und diesen feurigen Wagen. Und da ist es auch so, dass der eine, nämlich der Elisa, einen Blick hinter die Kulissen hatte. Da steht 2. Könige 6, Vers 17, und Elisa betete und sagte, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Also der Elisa, der betet, weil sein Diener Furcht hat. Und er betet, Herr, öffne ihm doch die Augen, dass er sieht. Und der Elisa hat ja was gesehen und jetzt sieht der Diener das Gleiche, nämlich diese feurigen Wagen und ein unsichtbares, also ein himmlisches Heer. Und die Situation, der Kontext war der, da steht geschrieben, der König von Aram führte Krieg gegen Israel und er beriet sich mit seinen Knechten und sagte, an dem und dem Ort soll mein Lager sein. Und er sandte Pferde und Kriegswagen dorthin und ein starkes Heer und sie kamen bei Nacht und umringten die Stadt. Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und herausging, siehe, da umringte ein Heer die Stadt und Pferde und Kriegswagen und sein Diener sagte zu ihm, ach, mein Herr, was sollen wir tun? Ja, also der König von Aram, der führte Krieg gegen Israel und diese Belagerung, die führt dazu, dass der Diener halt, also dann aufstand oder ja, morgens da rausschaute, das sieht und ja, also resigniert ist, ja, ach, mein Herr. Und das ist eine völlig normale Situation, eine natürliche Situation, Reaktion, die in einem entsteht, wenn man diese Dinge sieht. Und dann ist da ja, Ohnmacht, Angst, Ratlosigkeit. Die Frage ist, was wird vielleicht passieren, wenn man solche Gedanken dann weiterentwickelt? Ja? Werden die mich umbringen? Werden die mich vielleicht als Kriegsgefangenen nehmen, werden die mich in ein Arbeitslager stecken, muss ich für die dann als Sklave arbeiten. Versteht ihr, diese ganzen Dinge, die einem dann durch den Kopf gehen, wenn man solche Gedanken weiterentwickelt. Aber die Sicht vom Elisa war eine völlig andere. Der sagt nämlich zu ihm, fürchte dich nicht. Da fragt man sich ja, wieso sagt er, fürchte dich nicht, woher weiß er das, dass er sich nicht fürchten soll? Und dann steht geschrieben, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Der Elisa, der wusste etwas, was der Diener nicht wusste. Und das macht den Unterschied, dass der Elisa sagen kann, fürchte dich nicht. Und der Diener sagt, ach mein Herr, Ratlosigkeit, Verzweiflung. Und was war es, was er wusste? Er betete, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Und da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Das ist das, was der Elisa sah und der Diener nicht. Und das macht den Unterschied. Das macht den Unterschied, dass der eine die geistliche Realität sieht, dass der Herr eingreifen kann und wird und der andere sieht es nicht. Und dann geschieht etwas Einzigartiges. Der Elisa, der bittet jetzt Gott darum, dass Gott dieses feindliche Heer mit Blindheit schlägt. Und das geschieht, der Herr schlägt dieses feindliche Heer mit Blindheit und der Elisa führt jetzt dieses feindliche Heer nach Samaria. Und als die dort ankommen, öffnet der Herr die Augen dieses feindlichen Heeres, als die dort waren, und dann erkennen die, dass die an einem Ort angekommen waren, der falsche Ort ist. Dort hat nämlich der König von Israel auf die gewartet und hat seine Schwerter schon bereit gemacht. Und der König von Israel, der fragt jetzt den Elisa, ob er losschlagen soll, ob er dieses fremde Heer nun schlagen soll. Und dann bekommt er vom Elisa die Aufforderung, gib ihnen Brot und Wein, Brot und Wasser, das sollst du ihnen vorsetzen, dass sie essen und trinken und sich dann zurückziehen. Und dann richtete dieser König von Israel ein großes Festmahl für dieses feindliche Heer aus. Und die aßen und tranken, dann entließ er sie und dann sind die nie wiedergekommen. Also wenn man das so liest, dann denkt man, das kann doch nicht sein. Der Elisa, der war sich in der geistlichen Realität bewusst und der Diener nicht. Ja, wir haben einen übernatürlichen Gott. Wir haben einen Gott, der göttliche Kraft hat,
der die Naturgesetze geschaffen hat und notfalls so weit geht, dass er sie außer Kraft setzt. Diese Dinge, die ich euch gerade gelesen habe, das sind alles Dinge, wo Gott sogar Naturgesetze außer Kraft setzt. Sowas geht nicht nach den Regeln dieser Erde. In der Apostelgeschichte erlebt Petrus etwas Ähnliches. Da steht, als sie durch die, das ist die Apostelgeschichte 12, Vers 10, als sie aber durch die erste und zweite Wache gegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führte, das sich ihnen von selbst öffnete. Tore öffnen sich nicht von selbst. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße entlang und sogleich schied der Engel von ihm. Und als Petrus zu sich selbst kam, sprach er, nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich gerettet hat aus der Hand des Herodes und aller Erwartungen des Volkes der Juden. Also notfalls schickt Gott einen Engel und führt hier jemanden heraus, in dem Fall der Petrus. Da setzt Gott Naturgesetze außer Kraft. Jede Generation, die hat so ihre Schwerpunkte, ihre Probleme. Und die Leute in der Industrialisierung, die hatten sicherlich andere Schwerpunkte, die hatten andere Herausforderungen, andere Probleme. Und ich dachte jetzt in den vergangenen Monaten immer wieder, wir leben in einem Zeitalter, wo Information ganz, ganz viel mit uns macht und uns durcheinander wirbelt, wo Information und auch vielleicht Falschinformation einfach steuert, Ereignisse steuert, Geschichte zu schreiben scheint, Macht über Menschen hat mit Information zu tun, Macht über Politik hat mit Information zu tun, Macht über Finanzmärkte, ja, da gibt es irgendeine Information, die wird von den Medien verbreitet, plötzlich stürzt irgendein Börsenkurs ab oder ein anderer explodiert. Dann heißt es von irgendeinem Politiker, dass er für irgendwelches Amt gehandelt wird oder ja, favorisiert ist. Und dann kommt irgendeine andere Information und dann ist er weg vom Fenster und du hörst nie wieder was von ihm. Es gibt so viele Dinge. Täglich begegnet uns Information. Wir werden zugeschüttet damit. Und manches davon ist wahr, manches ist falsch. Und ja, also mein Freund erlebt es so, ich erlebe es auch so, es ist irgendwie ein Krieg der Gedanken, der in uns abläuft. Und die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Dingen um? Gehen wir mit diesen Dingen so um, wie es die Heilige Schrift uns als Weg zeigt und Gott schenkt? Es ist nicht einfach so, dass weil wir wiedergeboren sind, ist unsere Psyche immun vor Informationen. Es gibt Bereiche der Psychologie, da wird entwickelt, Strategien werden seit Jahren entwickelt, wie man es hinbringt, durch entsprechende Information viele Menschen gleichzeitig auf bestimmte Gedanken zu bringen und dann bei ihnen bestimmte Verhaltensmuster zu erzeugen. Und da hat die Psychologie ziemlich gut Fortschritte gemacht. Und davor ist keiner immun, auch Christen nicht. Also jedenfalls nicht, wenn wir im Natürlichen bleiben und nicht den Weg gehen, den Gott uns aufzeigt. Und Gott schenkt uns eben durch sein prophetisches Wort diese Herrlichkeit, dass wir uns nicht mit diesen Dingen selber beschäftigen müssen, sondern er sagt, beschäftige dich mit mir, wie ich mit den Dingen umgehe. Rufe mich an in der Not. Schrei zu mir, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Noch ein ganz letzter Gedanke. Ich erwähne das deswegen, weil auch in unseren Tagen jetzt immer wieder das Buch der Offenbarung genannt wird, auch ja, unter Christen, auf irgendwelchen öffentlichen einsehbaren Kanälen. Und ich habe den Eindruck, Offenbarung wird, also das Buch der Offenbarung in der Bibel, das wird immer wieder als Apokalypse im Sinne von Darstellung endzeitlicher Ereignisse gesehen. Und man konzentriert sich darauf, was kommt vielleicht als nächstes, was kommt als übernächstes, was wird dann und dann sein, also in dieser Art. Ich glaube nicht, dass das Buch der Offenbarung so vom Heiligen Geist inspiriert worden ist und so verstanden werden will. Sondern der Apostel Johannes, der bekommt etwas gezeigt, was er dann in diesem Buch der Offenbarung aufschreibt. Und er bekommt es gezeigt, um ihm bewusst zu machen, dass Jesus Christus über das gesamte Geschehen im Himmel und auf der Erde die Herrschaft hat. Ich verstehe das Buch der Offenbarung so, dass die Herrschaft von Christus über die Dinge im Mittelpunkt steht und die Gläubigen, die das sehen, dadurch Ruhe bekommen sollen. Denn alles, was da geschieht, geschieht deswegen, weil Gott etwas tut. Die Dinge, die geschehen, die da beschrieben sind, diese Siegel, die Posaunen, die Zornesschalen und so weiter, diese Dinge, die passieren nicht einfach so aus sich heraus, sondern diese Siegel, die gebrochen werden und dann die entsprechenden Dinge, die da passieren, diese Reiter auf den Pferden, diese Dinge passieren ja, weil das Lamm, also Jesus, die Siegel bricht. Wenn er sie nicht brechen würde, würde das nicht passieren. Die Engel, die blasen nicht einfach so aus einem eigenen Antrieb die Posaune oder die Posaunen und dann passieren irgendwelche Dinge, sondern sie passieren, weil sie den Befehl von Gott bekommen, diese Posaune zu blasen. Und dann passieren diese Dinge. Das heißt, das, was hier im Buch der Offenbarung beschrieben ist, soll unseren Fokus nicht auf das Ereignis an sich richten, im Sinne von, da laufen irgendwie unkontrolliert irgendwelche Sachen ab, sondern der Johannes bekommt diese Offenbarung, um den Gläubigen einen Trost zu sprechen und zu schenken, dass Christus es ist, der die Herrschaft hat, und wenn etwas geschieht, dann geschieht es, weil Christus es anordnet. Und wenn das Meer mit Feuer gemischt ist, wenn also Gericht unter den Völkern ist, dann ist das etwas, weil es Gott tut. Und wenn die Überwinder am Rand stehen und sozusagen Zeugen davon werden, aber selber für sie das Gericht nicht bestimmt ist, dann ist das auch deswegen so, weil es von Jesus Christus so angeordnet wird. Weil er diese Überwinder an den Rand stellt und dort bewahrt. Was mir auffällt in unseren Tagen ist, dass auch wir als Christen ganz, ganz schnell und oft dazu neigen, uns mit den Ereignissen, die uns begegnen, die uns bedrängen, zu beschäftigen und in Panik zu geraten, anstatt dass wir zwei Dinge tun. Das eine ist, dass wir Buße tun. Und das zweite ist, dass wir den Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat, anrufen, weil von ihm kommt doch unsere Hilfe. Es ist immer so, dass wenn Dinge geschehen, Gerichte auf dieser Erde, diese Gerichte sind nicht für das Volk Gottes, sondern sie sind an dieser Welt. Aber das Volk Gottes wird durch diese Gerichte geheiligt, geläutert. Dinge brechen bei dir im Leben vielleicht weg und bringen dich zur Frage, was zählt eigentlich wirklich im Leben? Dinge, worauf ich meine Sicherheiten gegründet habe, die gehen plötzlich verloren. Und es läutert uns als gläubige Leute und stellt uns vor die Frage, glauben wir wirklich, dass der Herr Macht über uns hat und uns führt und bewahrt in Gnade? Glauben wir das? Und ich bin überzeugt davon, dass wenn wir Buße tun, wenn Menschen aus der Welt Buße tun und sich rausretten lassen, Gott würde hier Gerichte aufhören lassen. Die Frage ist, kehren wir um? Also tun wir Buße? Tun wir vielleicht auch Buße vor diesem, sich mit den Dingen beschäftigen und so zu tun, als wenn Gott nicht die Aufsicht über die Dinge hätte? Und kommen wir dann wirklich in unserer Erkenntnis und im Glauben dahin, dass wir sagen, ja, Herr, ich nehme dich jetzt beim Wort. Ich glaube, dass was du da gesagt hast in diesem Psalm 145, nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen. Allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Glaubst du das, dass er dir da nahe ist? Er erfüllt das Verlangen derer, die ihn fürchten. Ihr Schreien hört er und er hilft ihnen. Der Herr bewahrt alle, die ihn lieben. Glaub ich das? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wenn ich das wirklich glaube, dann rufe ich ihn auch an in dieser Situation und schreie zu ihm: Herr, bewahr mich doch hier in dieser Situation. Ich wünsche euch, dass ihr im Herzen erkennen könnt und glauben könnt und es leben könnt: Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen.